Danke, Barbara. Es war schon ganz viel dabei, was wir heute reden werden. Darf ich gerne nochmal ganz liebe Grüße von Hans und Helga ausrichten. Es ist der zweite Teil von ihrem sozusagen Sommerurlaub. Und ich bin echt froh, dass sie das machen, dass sie voll aufdanken können und dass sie ja die Zeit am Gardasee und vor allem mal die Zeit zu zweit und zu dritt mit dem Heiligen Geist genießen können. Ich möchte jetzt auch zu Beginn gleich beten. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in unserer Mitte bist. Du lebst in uns und du hast dein Werk vorbereitet. Ich danke dir so, dass du uns die Augen erleuchtest, die Augen der Offenbarung und Erkenntnis, dass wir erkennen, was du alles für uns gemacht hast und vorbereitet. Ich danke dir so für dein Wort, dass es das vollbringt, wozu du es gesandt hast, in Jesu Namen. Amen. Und ich möchte heute über das Thema reden, unser Vater. Und es ist ein Thema, was mich beschäftigt hat und ist ein ganz wichtiges Thema. Weil wir müssen verstehen, dass sich Gott hat sich uns Menschen schrittweise offenbart. Wir lesen davon, am Anfang waren Adam und Eva und dort ist Gott in Erscheinung getreten als Gott der Schöpfer. Er hat alles gemacht, er hat alles bewirkt und es war die erste Offenbarung, was wir von Gott bekommen haben, dass er derjenige ist, der was ein Wort spricht und alles ist entstanden. Es hat eine Zeit lang ist vergangen, dann hat sich Gott Abraham offenbart und wieder ist eine neue Seite von Gott offenbar geworden. Weil es war so, in der Zwischenzeit ist wieder vieles, vieles passiert. Und Gott hat wieder den ersten Schritt auf uns Menschen zugemacht und in dem Sinne war es Abraham, er der Glaubensvater, er, was die Verheißung empfangen hat für die Nachkommenschaft, durch die, was die ganze Welt gesegnet sein wird. Und eine der für mich markantesten Aussagen, wie sich Gott vorgestellt hat und was wir das erste Mal in der Bibel finden, ist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und das hat sich ausgedrückt in diesem großen Versprechen, was Gott dem Abraham gegeben hat. Und es hat wieder eine Seite von Gott sichtbar gemacht. Erstens, dass es die Sehnsucht Gottes war, mit dem Menschen in Beziehung und vor allem dann mit Abraham in den Bund zu treten, aber dann auch die Allmacht Gottes. Dann ist wieder viele Zeit vergangen, die Israeliten sind wieder in die Gefangenschaft gegangen, sie waren Mose. Und Mose hat auch wieder ein Gotterlebnis gehabt. Und Mose hat Gott gefragt, ja, wer bist du, wie ist dein Name? Und Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Jahwe. Und es hat, was ich damit sagen möchte, immer und immer wieder ist mehr von Gott offenbart worden. Und das Besondere ist, all das Vorherige liegt immer in dem Größeren. Also, dass Gott der Schöpfer ist, hat genauso noch gegolten bei Mose. Oder dass Gott allmächtig ist, hat genauso für Mose gegolten. Sodass sich Gott immer weiter offenbart hat. Und die letzte und die größte Offenbarung, was wir über Gott empfangen haben, die ist durch Jesus Christus gekommen. Und davon möchte ich lesen in Matthäus 6, 9. Als Jesus gekommen ist, er der Messias, er ist das Fleisch gewordene Wort und hat er Gott offenbart, wie er wirklich ist und was die größte Offenbarung über ihn ist. Und die Erwähnung, was wir finden, ist die erste in dem Evangelium, ist in Matthäus 6, Vers 9. Da geht es darum, wie wir beten sollen. Und Jesus sagt, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dass Gott Vater ist, finden wir schon auch in einzelnen Stellen im Alten Testament, aber es war Jesus Christus, der was es in seiner ganzen Dimension offenbart hat, dass Gott ein Vater ist. Und das lesen wir schon den Vers davor, da steht, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ganz offensichtlich hat es dann Jesus im, lesen davon in Johannes 14, 6, in dem bekannten Bibelvers, wo Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Besondere ist, dass Jesus gekommen ist, nicht, dass wir in den Himmel kommen, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das heißt, der Grund, warum Jesus gekommen ist, war uns, um den Vater uns zu offenbaren. Und das lesen wir auch in dem folgenden Vers, im Vers 7 steht es dann auch, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus, ein Jünger, spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wow. Wer mich gesehen hat, wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und es war die Revolution, was Jesus gebracht hat, dass Gott ein Vater ist. Und es hat alles, was bis dahin, wie wir Gott wissen, komplett revolutioniert. Und auf die gleiche Weise sollte auch unsere Beziehung zu Gott eine große Revolution erfahren, wenn wir Gott als unseren Vater erkennen. Weil es braucht ein Erkennen, wie Philippus, ihr zeigt uns den Vater. Aber Jesus sagt, wenn ihr mich erkennt, werdet ihr auch den Vater erkennen. Und davon lesen wir auch in Römer 8,15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, in dem ihr Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Durch Jesus Christus ist der Heilige Geist auf die Erde gesandt worden, und er ist der Geist der Sohnschaft, dass wir nun Kinder Gottes sind und wir das intimste Wort, was du zu jemandem sagen kannst, da aber, Papa Gott, Papa Vater. Und dieser Geist ist nun in uns und das ist Ausdruck von der Beziehung, was wir nun mit Gott haben. Aber dadurch, dass wir so ein begrenztes Verständnis von Väter haben und wir oft eben das nur durch die Brille, wie wir selber Vaterschaft erlebt haben, ist es oft so, ja, mein Gott ist ein Vater, aber was es wirklich bedeutet, möchte ich zeigen anhand von Lukas 15, 20. Weil die zentrale Frage, was sich auftut, ja, wie ist nun der Vater? Dass er Vater ist, ist ja gut, aber wie ist dieser Vater? Und wie dieser Vater ist, finde ich, kann man in der ganzen Bibel finden, aber für mich am komprimiertesten, also am dichtesten findest du es im Lukas 15. Und zwar, das sind die Gleichnisse der verlorenen Dinge, was Jesus erzählt hat. Und zwar Jesus, er ist zusammen gewesen mit den Sündern, mit den Zöllnern und die Pharisäer haben ihn gefragt, wie er das machen kann. Und in diesem Umkreis, in diesem Setting hat er diese drei Gleichnisse erzählt. Einmal von der verlorenen Münze, dann mit dem verlorenen Schaf. Und dann von dem verlorenen Sohn. Und wir lesen ab Vers 20. Und mir geht es vor allem darum, dass wir erkennen, wie ist dieser Vater, von dem Jesus spricht, in diesem Gleichnis. Für dich zum Hintergrund, es war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Und der jüngere Sohn hat gesagt, Vater, ich will mein Erbteil sofort haben. Was eigentlich gleich zu bedeuten ist, dass der Sohn gesagt hat, ich will eigentlich, dass du jetzt schon stirbst, damit ich meine Erbe bekomme. Das heißt, der jüngere Sohn hat komplett mit dem Vater abgeschlossen. Er hat gesagt, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, Papa. Ich möchte jetzt mein Erbteil haben. Für mich bist du gestorben. Und ich möchte jetzt das Leben genießen mit dem Geld. Der Vater hat ihm zugestimmt, er hat ihm das Erbteil ausgezahlt. Und er hat dieses Geld verprasst in kürzester Zeit, bis er dann an den Punkt gekommen ist, wo er nichts mehr gehabt hat. Er hat das Futter dann er war dann Schweinehüter, was in der jüdischen Kultur eine der niedrigsten Aufgaben war, was du machen kannst, weil Schweine unrein waren. Und an diesem Punkt, wo er alles verloren hat, hat er gesagt, ich habe Hunger, ich habe nichts mehr zum Schlafen, ich habe alles verloren, aber ich weiß, dass die Arbeiter, die Angestellten von meinem Vater, dass denen gut geht. Und ich will zurückgehen und meinem Vater sagen, ich will nicht mehr dein Sohn sein, aber ich will für dich arbeiten. Und davon lesen wir jetzt in Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Amen. Jesus erzählt uns doch von einem Vater, der was nicht beleidigt war, der was verletzt war, was ja absolut sein Recht gewesen wäre, wie sich der Sohn verhalten hat. Aber das Erste erzählt uns Jesus, dass der Vater ist wartend und er ist geduldig. Es muss was, damit du jemanden schon von Ferne erkennst, musst du auf jemanden nicht erwarten. Du musst sozusagen Ausschau halten. Wenn du gar nicht mehr damit rechnest, dass dein Sohn nach Hause kommt, dass dein Kind, dann bist du beschäftigt, du hast gar nicht im Hinterkopf, aber der Vater hat nie aufgegeben. Und da sehen wir das Erste, wie unser Vater ist, er wird nie aufgeben. Egal wo du bist, egal was du gemacht hast, und sei es, dass du dich mit den Schweinen umtreibst, der Vater erwartet auf dich und er ist geduldig und er wird dich niemals abschreiben. Sah sein Vater und wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Jesus beschreibt hier einen Vater, der was total emotional ist. Und das ist nur untertrieben. Wenn wir an einen Vater denken und oft auch an unseren Vater im Himmel, haben wir oft ein starres Bild, einen alten Opa oder einen alten Mann mit weißem Bart. Und was stoisch und emotionslos oft ist. Aber Jesus sagt, dass dieser Vater komplett emotional ist, dass er innerlich bewegt ist, dass er dir zulauft, dir um den Hals fällt und dich küsst. Und das heißt nicht, dass er dich küsst, sondern dass er dich vielmals küsst. Dieser Vater ist zärtlich. Dieser Vater zeigt seine Liebe. Dieser Vater ist innerlich bewegt für dich. Und der Sohn hat dann seinen Satz vorbereitet, um zu sagen, dass er sich entschuldigen wollte. Aber der Vater hat ihn nicht mehr ausreden lassen. Er hat es nicht mal erwähnen müssen, sondern durch seine Handlungen hat der Vater gezeigt, dass er ihm vergeben hat. Eine nächste Seite, dass Gott, dass unser Vater dir vergibt. Und er vergibt dir nicht, sondern er stellt dich komplett wieder her. Er gibt dir keine Eingewöhnungszeit. Jetzt musst du dich wieder beweisen, jetzt musst du das Erbteil mir wieder zurückbezahlen, sondern ab der ersten Sekunde, der Vater sprach, bringt schnell, also nicht langsam, sondern schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Es war dem Vater so wichtig, seinen Sohn, sein Kind sofort wiederherzustellen. Er hat auch keine Zeit verschwendet, dass er jetzt nur mal sie waschen muss oder dass er ins Bad gehen muss, sondern er bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Wann es sie auch wehrt, zieht es ihm an. Und auch so ein Bild für die Gerechtigkeit, was wir durch Jesus erlangt haben, diese Gerechtigkeit, wenn wir an Jesus glauben, ist es diese Unverdiente, dass wir dieses Gewand der Gerechtigkeit anhaben, dass wir nun rein vor Gott sind. Er hat ihm sofort den Siegelring gegeben an seine Hand. Er hat seine Autorität als Kind sofort wieder gegeben. Sozusagen, heute würdest du sagen, die Bankomatkarten, die Kreditkarten. Er hat gerade alles Geld verschleudert. Und der Vater stellt komplett das Vertrauen wieder her. und dann die Sandalen an seine Füße. Als Mose Gott begegnet ist am brennenden Busch, hat er sich die Füße ausziehen müssen, was ein Ausdruck war von seiner Heiligkeit, aber auch von der Distanz. Aber wenn du mein Vater bist, und das war auch in der jüdischen Kultur, ist es ein Ausdruck, dass du jetzt wieder in der Familie bist. Du wirst wieder besohlt, bekommst Sandalen. Und all das fasst sich zusammen, dass das gemästete Kalb geschlachtet worden ist und dass sie gemeinsam gefeiert haben. In all dem steckt so viel, wie unser Vater ist. Und ich möchte dir ermutigen, dass in deiner Beziehung, wenn sie vielleicht emotionslos ist oder langweilig, geh es wirklich durch, wie der Vater ist. Und lass dir durch das Wort Gottes zeigen, wie der Vater ist. Weil ich habe jetzt nur das gemacht, dass ich dir heute vorgelesen habe, aber da steckt noch so, so viel mehr drinnen, wie der Vater ist und wie er dir begegnen möchte. Aber dadurch, dass Gott unser Vater ist, steckt noch eine große andere Offenbarung drinnen, dass in dieser Konsequenz wir auch Kinder Gottes sind. Und das lesen wir in Römer 8, 16. Dass dadurch, dass Gott Vater ist und er unser Vater ist, heißt es im Umkehrschluss, dass wir seine Kinder sind. Und das lesen wir in dem Vers 16, das ist nur ein Vers nach dem, was wir schon gelesen haben, mit dem Geist der Sohnschaft. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und in Galater 3, 25, was so schön heißt, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wow. Durch den Glauben hat jeder die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden. Und Gott hat sich schon entschieden, dass er den Preis bezahlt hat für alle Menschen, dass sie die Möglichkeit haben, dieses Geschenk anzunehmen, was man durch Glauben antritt. Was heißt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben Christus Jesus. Und da gibt es dann auch keine Unterscheidung mehr zwischen den Nationen, zwischen Juden und Griechen, zwischen Mann und Frau. Wir alle sind in diesem selben Stand, dass wir nun Kinder Gottes sind. Das ist ein Ausdruck, was dir Wert gibt, was dir Würde gibt. Das ist ein Ausdruck davon, wie du mit Gott reden kannst, wie du für Sachen beten kannst. Weil direkt nach dem Vers, was ich gelesen habe, lesen wir 4,1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Da heißt es, dass du all diese Erbschaft haben kannst, aber wenn du unmündig bist, was jetzt viele Bedeutungen haben kann, es kann bedeuten, zum Beispiel, wenn jemand ein Erbe bekommt in Österreich, gibt es oft Bedingungen, dass du 18 sein musst, dass es ausbezahlt wird, dass du sozusagen noch nicht reif bist. Es kann aber auch sein unmündig in dem Sinne, dass du einfach nicht Bescheid weißt, dass du nicht informiert bist. Aber für mich das Tragische ist, du kannst ein Kind Gottes sein und trotzdem heißt es da ein Knecht, wie ein Sklave. Unterscheidet sich nichts, wie steht es da, oder? Unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht. Und am besten Ausdruck finden wir das vom älteren Sohn im Gleichnis, was wir schon gelesen haben in Lukas 15. Weil wir haben gelesen, der jüngere Sohn, er ist bekleidet worden, es ist das Fest gefeiert worden, aber es hat einen älteren Bruder gegeben. Und das lesen wir jetzt, wie der darauf reagiert hat. Und zwar in Vers 25. Sein älterer Sohn war aber auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Amen. Da lesen wir von einem Sohn, der was absolut zornig war, dass der jüngere Sohn zurückgekommen ist. Wir sehen auch so, dass er ihn gar nicht mit Bruder anspricht, sondern er sagt zum Vater, dieser Sohn, dieser dein Sohn. Und das Traurige ist, dass er all diese Jahre bei diesem Vater zu Hause war, was wir gerade davor gelesen haben, dass er innerlich bewegt war, dass er in den Hals gefallen ist, dass er ihm einen Ring gegeben hat und so weiter. Er war genau mit diesem Vater die ganze Zeit zusammen und hatte aber trotzdem eine komplette Offenbarung über den Vater. Denn dieser Sohn hat gedacht, dass dieser Vater hart ist, dass dieser Vater geizig ist, dass dieser Vater nicht will, dass er ein Böckchen hat, um mit seinen Freunden zu feiern. Und es muss doch ein Beziehungsproblem geben, es muss doch ein Kommunikationsproblem gegeben haben. Dass dieser ältere Sohn nie mitbekommen hat, wie der Vater wirklich ist. Und der Vater löst es dann auf und sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir, alles, was mein ist, ist dein. Und das deckt sich auch mit diesem Bibelvers, wenn der Erbe, wenn der Sohn, wenn das Kind nicht davon Bescheid weiß, wie der Vater ist, dann lebt er wie der Knecht, wie ein Sklave. Dieser ältere Sohn, er hat gelebt wie ein Angestellter, die was der Vater gehabt hat, obwohl er eigentlich Erbe war. Der ältere Sohn war stolz. Er hat gesagt, niemals habe ich ein Gebot gebrochen. Er war gesetzlich und er hatte keine Erkenntnis über den Vater. Und vielleicht sagen wir, ja, dieser ältere Sohn, wie dumm der war. Wie oft leben wir, wie der ältere Sohn, haben ein Bild von Gott, dass er hart ist, dass er geizig ist, dass er nicht gerne gibt. Und wie tragisch ist es, wenn wir dann von Gott nichts empfangen, obwohl er sagt, alles, was sein ist, ist dein. Da braucht es eine Art von nehmenden Glauben. Da braucht es von einer Art von Glauben, der was Sachen in Besitz ergreift. Da braucht es einen Glauben, der was Dinge ergreift, weil er Vater ist und weil ich Kind bin. Da braucht es eine Offenbarung davon, wie gut der Vater ist und welchen Stellenwert du als Kind hast. Weil wenn diese Offenbarung fehlt, dann wird es dir vielleicht gehen wie der ältere Bruder. Und zum Schluss möchte ich wissen, dass er ist unser Vater. Wir haben auch davon gehört, wie unser Vater ist. Wir haben jetzt geredet, dass wir seine Kinder sind. Und wenn Gott Vater ist, wir seine Kinder, dann ist die Gemeinde eine Familie. Und ich finde es so toll, die Barbara hat heute schon sehr oft dieses Wort Familie verwendet. Und die Art und Weise, was Gemeinde bedeutet, ist dadurch, ich kann es beschreiben, ist eine komplett neue Art und Weise, was da passiert ist. Vielleicht ein bisschen als Hintergrund. Okay, dass Gott Vater ist, das hat Jesus uns gebracht, dass wir seine Kinder sind. Aber wir müssen verstehen, dass wie die Gemeinde organisiert ist, dass der Plan Gottes ist, dass wir als Familie organisiert sind. Und es gibt Tendenzen und es gibt so Richtungen, die was zum Beispiel, es geht in so eine Richtung so nah, wir müssen wieder zurück, dass wir uns Jünger Jesu nennen. Und es gibt sehr viel über das Thema Jüngerschaft und gibt vieles in diesem Bereich. Aber wir müssen verstehen, dass die Beziehung, was Jesus zu seinen Jüngern gehabt hat, nicht die gleiche ist, was wir jetzt haben. Weil Jesus war zu der damaligen Zeit von vielen als Rabbi, als Lehrer, als Meister angesehen. Und es wäre zu der damaligen Zeit, dass diese Männer Jünger gehabt haben, mit der, was Jesus hat, ihnen wie ein Student-Lehrer-Verhältnis gehabt haben. Und Jesus war bei ihnen und hat sie gelehrt, hat sich mitgenommen. Und es war eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Und nach hat ihnen erst Jesus offenbaren können, wie der Vater wirklich ist. Und Jesus hat dann gesagt, es gäbe noch so vieles, was ich euch sagen möchte, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen. Und erst als er gestorben ist und als er auferstanden ist und als er der Maria begegnet ist am Grab ist, was war das Erste, was er gesagt hat? Ich gehe nun zu meinem Vater und zu eurem Vater. Erst dadurch war es möglich, dass wir nun zu Gott Vater sagen können und dass wir nun Geschwister sind. Und wenn wir studieren, wie Jüngerschaft im Neuen Testament passiert ist, dann kennen wir, dass sie wie Familie gelebt haben. Ich möchte lesen im 1. Thessalonicher. Thessalonicher ist der erste Brief, was Paulus geschrieben hat, ist sozusagen die frischeste Quelle, wie das Gemeindeleben zu der damaligen Zeit ausgeschaut hat. Und ich möchte lesen in 1. Thessalonicher 2,5. Paulus beschreibt da, wie in dieser Gemeinde war. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wir wisst, noch mit einem Vorwand zur Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätte auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, wie ihr uns lieb geworden wart. Paulus gibt uns da Einblick, wie er die Gemeinden gestartet hat. Und er sagt, dass er nicht mit schmeichelnder Rede, noch mit Habsucht oder mit irgendwelchen anderen Motiven gestartet hat, sondern er verwendet so den obersten, den höchsten Begriff, was du für Familie verwenden kannst, wie eine stillende Mutter. Das mehr geht doch nicht mehr. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, was haben wir da? Wir sind zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch hingezogen. Das war nicht ein Verhältnis von, dass sie nun Apostel waren, dass sie Meister oder dass sie Rabbi waren, das sind jetzt die Jünger, sondern das war ein Verhältnis von purer Familie. Könnt ihr das verstehen? Und so ist, wenn wir zurückgehen und sagen, wir möchten jetzt Jünger sein, was ja auch bestimmten Maße Berechtigung ist, weil Jünger heißt ja nur Lernender. Das heißt, wie ich gesagt habe, das Niedrigere ist immer in den höheren Inbegriffen. Auch in der Familie gibt es zu lernen, gibt es Ermahnung, gibt es Erziehung und so weiter. Aber es ist ein Rückschritt, wenn wir sagen, nein, wir möchten jetzt wieder Jünger sein. Wir möchten jetzt eigentlich nur Jüngerschaft und dass es einen Lehrer gibt und wir sind Schüler. Weil es hat einen Entwicklungsschritt gegeben, dass Gott sich offenbart hat als Vater, dass wir Kinder sind und wir nun Familie. Und es gibt viele, viele Bibelstellen. Ich möchte nur ein paar noch vorlesen. 1. Timotheus 5,1, wo es ganz klar offenbart, wie wir miteinander umgehen sollen. 1. Timotheus 5,1. Paulus schreibt an Timotheus, der was die Gemeinde da in Ephesus geleitet hat. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Ihr müsst euch diese Dimension vorstellen. Paulus sagt zum Timotheus, wie ihr miteinander umgehen sollen. Wenn ein älterer Mann in deiner Gemeinde ist, geh mit ihm so um wie dein Vater. Und wenn du eine ältere Frau ist, dann geh mit ihr so um wie deine Mutter. Und wenn du ein jüngerer Mann da ist, wie dein Bruder. Und die jüngeren Frauen wie Schwestern. Wo Paulus für jede Kategorie sagt, dass wir miteinander umgehen sollen wie Familie. Und ganz klare Anweisungen gibt, wie wir es machen sollen. Und ich habe Ihnen schon gesagt, ihr habt den ersten Brief und jetzt sind wir im letzten Brief von Paulus, es ist der zweite Timotheus. Weil Paulus hat mit Timotheus so eine innige Beziehung gehabt, dass er ihn nicht Jünger genannt hat. Du findest in den ganzen Briefen von Paulus, von Jakobus, von Hebräer, findest du nie das Wort Jünger. Weil die Jünger haben mit der Apostelgeschichte aufgehört. Es war bis Antiochia. In Antiochia war die erste Gemeinde, wo sie Christen genannt worden sind. Und ab dem Zeitpunkt findest du nie wieder den Begriff Jünger. Was nicht damit heißt, dass die Jüngerschaft aufgehört hat. Aber es ist eine andere Art und Weise des Miteinanders gekommen. Und in 2. Timotheus 2,1 steht dann, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, den Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. In diesem ganzen Brief, wenn du ihn liest, es ist der letzte Brief von Paulus, er, der Apostel, er war alt, er war eingesperrt in Rom. Und du siehst durch den ganzen Brief die Sehnsucht, was er gehabt hat, wie ein Vater, um seinen Sohn Timotheus wiederzusehen. Dass er ihn einmal noch sieht, bevor er stirbt. Und er sagt, du mein Kind, sei stark in der Gnade. Und er sagt ihm Timotheus, was er von Paulus gelernt hat, das vertraue wieder treuen Menschen an. Das heißt, die Art und Weise, wie Timotheus diese Liebe, diese Vaterschaft, dieses Miteinander erlebt hat, so hat es Timotheus auch wieder weitergegeben. Und ich bin selber Lernender und ich möchte es noch mehr erleben, was es bedeutet, Familie zu leben. Und mit dem möchte ich abschließen und ich möchte beten, dass der Heilige Geist uns offenbart, was es bedeutet, für uns persönlich, für unsere eigenen Familien, aber dann auch für uns als Gemeinde, für diesen Auftrag, was wir haben, für ja, familienlose Generationen, wo Begriffe wie Vater und Mutter und wo all das so hohl geworden ist, dass Menschen wieder echte Familie erleben. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wort und dass du uns den Vater offenbart hast. Ich danke dir, dass wir durch Jesus der Weg frei ist zum Vater und dass wir nun nicht mehr Waisenkinder sind, dass wir alleine sind, sondern dass wir den besten Vater haben. Ich danke dir so, dass wir von dir lernen, was es bedeutet, Familie zu leben. Ich danke dir so, dass wir deine Kinder sind, was uns Wert und Würde gibt. Und dass du ganz neu unsere Beziehung zu dir erneuerst. Dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ich danke dir so, dass du unser Miteinander neu ausrichtest. Dass eine ganz neue Liebe zueinander entsteht. Und dass dadurch die Welt erkennt, wie sehr du uns liebst und wie sehr du uns liebst und dass diese Liebe unter uns sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen. Amen.